Herzlich willkommen zu einer neuen Tischredenrunde mit dem Thema heute Heiligung. Oh, ich habe euch zu dem Stichwort mal ein Bild mitgebracht, was ich jetzt aus einem ganz normalen Personenlexikon habe. Nee, das ist ganz normal. Scheint mir aber so typisch zu sein. Da unten sieht man das. Ja. Was meint ihr, was fällt euch da so auf, so als typisch fürs Thema?
Ja, ich jetzt nicht Goldhintergrund, aber schon halt so ein hell erleuchteter, ne? Strahlender Hintergrund. Heiligenschein.
Mhm. Also er lacht nicht, ne?
Soll Thomas von Aquin darstellen. Ja.
Und redet auch so ein bisschen verzückt die Augen ins Jenseits, oder?
Könnte sein,
ja. Das ist interessant. Das heißt also, Menschen, die man als heilig bezeichnet, glänzen irgendwie, strahlen, sind heller als andere. Mhm.
Also irgendwie das scheint mir so typisch für mittelalterliche Malerei zu sein, ne? Die Jesus und die Apostel und auch die entsprechende Kirchenheilige, da wie Thomas von Aquin und so, dass die immer deutlich gekennzeichnet sind durch das, was ihr jetzt gerade beschrieben habt. Also der Heiligenschein, ganz klar, ja, den konnte man hier so darstellen, oder den Glanz, den Übernatürlichen, ne, der so die von der Person ausgeht. Und das ist ja typisch das Bild, was die meisten wahrscheinlich haben, wenn sie das Thema Heilige hören oder Heiligung. Ja. Da denkt man sofort an Heiligenschein. Stimmt das? Oder was ist das überhaupt? Man kann das ja schlecht fassen. Also da haben die Maler es geschafft, Heiligung oder Heiligsein mit so einem Kranz und so darzustellen. Aber ich weiß nicht.
Also ich muss sagen,
fällt euch da was Besseres ein? Oder?
Man hat damit dem biblischen Konzept einen Wahnsinnsbärendienst erwiesen, dass man praktisch dem normalen Fußvolk suggeriert hat, dass heilige Menschen eine besondere Kategorie sind.
Also dass sie das betrifft den Alltag nicht. Enthoben
genau.
sind.
Genau, die sind schon weg, die sind schon über dem Boden. Okay. Die glänzen irgendwie, ja? Die muss man besonders darstellen.
Naja, aber auf der anderen Seite, wenn ich ein Künstler wäre, dann muss ich ja was visualisieren. Ne? Ich muss mal irgendwie... Und eine Eigenschaft, es gibt ja kaum eine Eigenschaft, die so ungreifbar ist und auch fast undefinierbar, wie wenn ich jetzt sage, ein Mensch, ein Gegenstand, ein Wasser, ein Buch, dem eignet jetzt diese Eigenschaft Heiligkeit. So, wie visualisiere ich das? Muss ich ja irgendwie... Also ich kann zumindest verstehen, dass der Künstler sich fragt, irgendwas muss das umgeben.
Ja, ich glaube, und das Problem stellt sich ja uns genauso wie damals. Genau. Ne? Wie definieren wir denn Heiligung? Was ist denn das überhaupt? Ja?
Und entspricht diese bildliche Darstellung der Realität? Was soll die denn zum Ausdruck bringen? Was bedeutet denn das, dass diese Person heller strahlt? Was bedeutet das für Heiligung, für Definition der Heiligung?
Heiligung ist ja erstmal als mit der Endung ein Prozess. Ne? Ein Prozess ist ja noch schwerer abzubilden. Ja. Wir sehen hier das Ergebnis des Prozesses sozusagen. Ne? Natürlich weiß jeder, der Thomas von Aquin, der hat gelebt, was weiß ich, im 10. oder 11. Jahrhundert, 12. Jahrhundert. Und der hat ganz viel geschrieben. Und am Ende haben wir das Resümee gezogen. Da ist was ganz Besonderes. Aber es ist nicht der Prozess selber, ist ja nicht abgebildet. Ne? Ich meine, was hat ihn dazu gemacht, wenn man das anerkennen will, dass er ein besonders heiliger Mensch war?
Ich meine, die neutestamentlichen Schreiber haben ja die Leute, die Jesus angenommen hatten und die in den Gemeinden organisiert wurden, Heilige genannt. Die Heiligen zu.
Und da haben wir ja eine Diskrepanz zwischen dieser Abgehobenheit, die wir in der mittelalterlichen oder die in der Volksfrömmigkeit auch da ist, zwischen den besonderen Leuten mit Glanz und Schein und so weiter und dem, was heute in der Volksfrömmigkeit noch da ist in manchen Konfessionen. Man verehrt die Heiligen, die werden dargestellt, die werden verehrt und die machen Fürsprache und so. Und dem, was die Bibel sagt. Die Bibel spricht ja mit diesen Worten auch. Die Bibel bringt diese Worte heilig, Heiligen, Heiligung, die Heiligen und so weiter. Ne? Und das ist ja unser Thema heute. Und deswegen würde ich uns ermutigen, einfach mal zu gucken, was sagt denn die Bibel dazu, zu dem Thema? Wie weit entspricht das Bild dem, was hier so dargestellt ist? Oder zeigt es was ganz anderes vielleicht?
Ich meine, wir können ja aus unserer langen Entfernung kein Urteil fällen über Thomas von Aquin.
Nein, das habe ich auch gar nicht
gesagt. Eben, es mag ja durchaus sein, dass er wirklich ein Mensch war, der dem entsprochen hat, was die Bibel sagt.
Absolut.
Das ist durchaus möglich.
Mhm. Und selbst nur wenn er dem entsprochen hat, was er selber geschrieben hat, ist es ja auch schon bewundernswert.
Genau.
Ja. Ja, absolut richtig. Und ich glaube, eins der vielleicht ersten Begriffe, ich habe es jetzt nicht genau verifiziert, aber ich meine, auf den ersten Seiten der Bibel kommt ja auch das Wort Heiligen schon vor. Ne? Mhm. Gleich im zweiten Kapitel vom ersten Mosebuch. Mhm. Und da geht es ja erstaunlicherweise nicht um Menschen, sondern um die Zeit. Also 1. Mose Kapitel 2. Und nach der Schöpfung direkt, nach dem sechsten Tag, nachdem Gott alles geschaffen hat, die Erde und das Universum und das Leben auf der Erde. Und dann heißt es hier in 1. Mose 2, Vers 2, und so vollendete Gott am siebten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hat. Also hier spricht der Text vom Sabbat, das wird dann später in der Bibel noch aufgenommen. Und der Sabbat ist so das Erste, was Gott heiligt. Jetzt würde ich mal sagen, du hast vorhin, also das passt wieder auf den Menschen, also offensichtlich kann hier auch eine Zeit geheiligt werden. Und zweitens ist es kein Prozess, sondern es ist ein Ereignis.
Ja, das hat ja nicht es lange ist ein gedauert, Ereignis, aber trotzdem ist es kein Nomen, sondern erstmal ein Verbum. So wie auch
Sabbat. Das ist aber spitz, finde ich.
Naja, weil ich glaube, das hebräische Denken ist immer an mehr am Werden als am Sein orientiert und an dem, was da passiert. Natürlich ist das hier verortet als ein Ereignis. Aber es wird uns ja auch berichtet aus irgendeinem Grund. Also irgendwie soll uns das ja ethisch was sagen. Hm. Was bedeutet es, dass Gott Zeit heiligt? Also hat die Zeit jetzt einen Heiligenschein?
Ja, das habe ich zumindest noch nie gesehen auf dem Bild. Nur Menschen.
Genau, richtig. Aber super spannend ist es eben doch, weil das ist für uns ja heute spannend, wo wir immer sagen, wir haben alle keine Zeit und wir sind gestresst und sowas. Und Zeit, dass Zeit heilig ist, können wir zumindest säkular nachvollziehen, wo wir sagen, also dass dieser Moment morgens, das hat mir mal eine Dame erzählt, die ich fragte, was für sie heilige Zeit ist, sagte sie, wenn ich morgens dann die Kinder in die Schule gebracht habe und dann bei meinem Frühstück und mit meinem Kaffee dann alleine mit der Tageszeitung sitze, das war jetzt alles kein frommer Kontext, ne? Das für mich heilige Zeit, das Besondere, wo ich dran bin, wo ich meine Seele baumeln lassen kann.
Und das heißt dann, sie will nicht, dass sie da gestört wird. Ja, wenn ich sage, das ist meine heilige Zeit, dann heißt das, das ist jetzt meine Zeit, die habe ich für mich reserviert.
Genau.
Jetzt ist die Frage, ist das beim Sabbat auch so zu verstehen? Mhm. Gott reserviert diesen Tag, er beansprucht ihn für sich, natürlich im Hinblick auf den Menschen, den er damit hineinnehmen will. Aber heiliger Tag, heilige Zeit bedeutet ja, nach meinem Verständnis jedenfalls, er nimmt den Tag oder diese Zeit heraus aus der anderen Zeit, die es ja auch noch gibt, und sagt, das ist jetzt was ganz Besonderes.
Also könnte man sagen, dass der Oberbegriff oder das, was eben beim Heiligen sozusagen zugrunde liegt, das ist, dass Gott es für sich herausnimmt oder beansprucht. Besonderen Nutzen oder so irgendwas.
Ja, ich weiß, weil oft wird ja von der Wortwurzel her oder von der Bedeutung gesagt, Heiligen sei eben das Absondern und das Besondersstellen. Mhm. Ja. Mhm. Ich würde mich aber dagegen wehren, das als etwas zu bezeichnen, was damit abgetrennt wird oder unzugänglich wird. Und das ist ja so ein bisschen diese Form von Heiliger. Ja. Ist für uns unzugänglich, ja?
Genau.
Und das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, eher im Gegenteil, weil wenn ich hier den Duktus sehe, dann schafft Gott ganz viel. Er schafft den Raum des Menschen, in dem Menschsein stattfinden kann. Und jetzt füllt er diesen Raum auch mit sich selber, so würde ich das sagen.
Aber du hast natürlich auch im heiligen Ort, im Tempel, hast du einen Raum, der Allerheiligstes genannt wird. Und zudem der Mensch normalerweise keinen Zugang hat. Ja, aber der Hohepriester nur einmal im Jahr.
Aber wodurch ist er definiert?
Ja, natürlich, das ist die Frage.
Na, im Tempel ist es ja offensichtlich. Der ist nur dadurch definiert, dass Gott dagegen wäre.
Ja, genau.
Ja, ja, aber das ist ja auch danach. Also das ist ja ein Unterschied zwischen dem Heilig, dem heiligen Raum, bevor Mensch und Gott sich voneinander trennen und da auch eine Grenze auch aufgebaut wird. Und jetzt dem Heiligtum, was dann eben bei dem Auszug aus Ägypten dann für Gott gebaut wird.
Ich wollte nur sagen, dass es heilige Heiligung von Gott gibt, wo Unzugänglichkeit mitgedacht wird.
Aber das nicht zwingend.
Das gibt's auf jeden Fall.
Ja, ja, zwingend, nein, ja, genau. Für, also gibt's auch viele Beispiele im Alter.
Wir haben ja, also ich zitiere gleich mal eins hier, direkt 2. Mose Kapitel 3. Ja? Also diese bekannte Geschichte, wo Gott Mose am brennenden Dornbusch erscheint. Ja? Ja. Und er geht dann hin und will gucken, was da los ist. Und dann sagt Gott hier in Vers 5, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von den Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land.
Ja, genau.
Also da gibt es schon, natürlich kann er nicht ganz nah ran, aber er steht ja schon auf heiligem Boden. Und das heißt nicht, dass dieser heilige Boden ganz unzugänglich ist. Er muss nur die Schuhe von den Füßen ziehen.
Ja, und das ist ja aber jetzt gerade bei dem Text ja dann die spannende Frage, war der Boden an sich heilig? Also wurde die Erde, wo 2 Meter um diesen brennenden Dornbusch herum, 3 Meter, 5 Meter, 10 Meter, wurde das dann heilige Erde? Ist sie heilig geblieben, nachdem Mose gegangen ist? War das dann so ein heiliger Ort, zu dem dann die Menschen hingegangen sind und gesagt haben, das ist der Busch, an dem Mose und Gott sich begegnet sind, lass uns heilige Erde
haben sie ja
mitnehmen.
Kann man ja heute noch besichtigen. Katharinenkloster ist an dem Fleck.
Ja. Also wenn ich den Text lese, habe ich den Eindruck, oder auch so durch das Alte Testament hindurchgehe, dass eben nicht Orte und Gegenstände heilig werden, sondern das, was dort geschieht, die Geschichte, die Begegnung, die Anwesenheit Gottes. Das ist das Entscheidende.
Ich würde es
und nicht der Raum und nicht das Physische. Genauso wie hier halt beim Sabbat gehe ich eher so in deine Richtung, dass du sagst, Gott macht sich hier verfügbar. Also Gott als ein Wesen, das beziehungsorientiert ist, der Wesenschaft, die beziehungsorientiert ist, da geschieht eine Begegnung. Das ist das, was heilig ist.
Warum nicht beides verknüpfen? Warum nicht sagen, der Ort ist so lange heilig, wie er diese Funktion hat, der Präsenz Gottes zum Beispiel. Oder die Zeit ist eben so lange heilig, solange Gott sich zur Verfügung stellt. Ja. Oder die Geräte sind so lange heilig im Tempel, solange sie für den Dienst Gottes eben in Gebrauch sind.
Ja, du hast es ja, die Leviten, die konnten den Tempel oder die Stiftshütte bei der Wüstenwanderung abbauen, nachdem sich die Wolke gehoben hatte, die Wolkensäule, und die Gegenwart Gottes nicht mehr unmittelbar.
Sonst hätten die ja immer die ganzen Stationen irgendwie nochmal absichern müssen, sozusagen.
Das wäre nicht gegangen.
Richtig. Ja, aber werden dadurch die Gegenstände heilig, sondern ist eben, solange Gott da ist, solange die Begegnung passiert, geschieht dort Heiliges, aber ist dann deswegen die Erde oder dann der Raum oder das Gebäude dann dadurch heilig?
Ja, aber du hast trotzdem die Geschichte in Daniel, dass der Belsazar, Kapitel 5, die Geräte aus dem Tempel des wahren Gottes entweiht, obwohl die Gegenwart Gottes dann nicht mehr war. Also es ist interessant. Ich glaube, dass du recht hast. Es ist, solange die Gegenwart Gottes da ist oder solange sie im Gebrauch sind, ist diese Heiligung oder dieser heilige Status gegeben. Trotzdem gibt es noch, ich weiß nicht, wie man das bezeichnen soll, die Möglichkeit, solche Geräte zu, man sollte sie nicht für etwas anderes benutzen. Also dieser heilige Status, den sie haben im Gebrauch, scheint sie irgendwie zu fixieren auf diesen Gebrauch und auf keinen anderen. Man darf sie nicht profanisieren, man darf sie nicht profan gebrauchen.
Also ich glaube, wir trennen immer noch die beiden Sachen. Also Heiligkeit als Eigenschaft für Personen, Orte, Gegenstände und als Gegenwart Gottes. Und ich bin mir noch gar nicht so sicher. Ich weiß, dass es solche Texte gibt, wo das naheliegend scheint. Aber eigentlich möchte ich das durchgehend halten, dass heilig ist Gott. Ja, und da, wo er ist, das, was er benutzt, die Menschen, mit denen er zusammenarbeitet, die Zeit, in der er besonders
sein Geist ist heilig. Das ist der Heilige Geist.
Insofern würde ich mich wahrscheinlich, also intuitiv schon dagegen wehren, zu sagen, dass Gegenstände auch heilig sind, wenn Gott gar nicht mehr in der Nähe ist, oder?
Nee, ich würde es auch nicht so bezeichnen. Aber irgendwie muss da doch was sein. Warum wird es angeprangert, dass der Besatzer die Geräte benutzt?
Also ich
für seine Trinkgelage.
Was ist das Problem? Ich würde eher davon sprechen, dass nicht, dass die Sachen heilig sind, sondern sie haben ja durch ihre Verwendung sind sie Teil einer Geschichte geworden. Und diese Geschichte kann ja ihnen nicht mehr weggenommen werden.
Okay.
Mhm. Also das ist ja eben, sie sind jetzt Tempelgegenstände geworden und nicht Großküchengegenstände. Mhm. Mhm. Und ein Großküchenmesser ist halt ein Großküchenmesser und es hat diese Geschichte. Und ein Messer aus dem Heiligtum hat eine andere Geschichte. Und das ist auch dann so. Aber so verstehe ich auch die Bibel nicht, zu sagen, boah, das sind jetzt, also ihnen haftet die Heiligkeit an, die Gottes Heiligkeit ist.
Nein, das würde ich auch nicht so sehen.
Nee, aber du hast schon eine gewisse Kontinuität da, ne? Also die darf man nicht wegdiskutieren, wie du ja deutlich machst. Auch im Esra-Buch, also als die Geschichte dann zu Ende geht in der Gefangenschaft und die Juden wieder zurückkehren in ihr Land, haben wir ja in Esra 1, den Hinweis zur Erlaubnis des Tempelbaus. Mhm. Und dann wird ganz deutlich hier im ersten Kapitel gleich beschrieben, ab Vers 7, und der König, also Esra, Kapitel 1, Vers 7, und der König Kyros gab heraus die Geräte des Hauses des Herrn, die Nebukadnezar aus Jerusalem genommen und in das Haus seines Gottes gebracht hat. Also ungefähr 70 Jahre zurück in der Geschichte. Ja. Mhm. 70 Jahre später ungefähr kommt dann diese Geschichte wieder und da werden die gleichen Geräte rausgenommen und da wird aufgezählt, wie viel Becher und goldene Becken und alles Mögliche hier die Geräte wieder dem Tempeldienst.
Genau, weil sie heilig sind oder einfach nur, weil es die Geräte waren, mit denen man die Arbeit verrichtet hat, weil sie auch aus wertvollen Materialien waren, Gold und Silber. Also die hatten auch, sagen wir mal, an sich auch einen Wert, einen ganz monetären Wert oder Seltenheitswert von dem Material her, aber weil sie heilig sind?
Nein, ich glaube, weil sie für einen bestimmten Zweck ausgesondert waren.
Und geschaffen wurden.
Sie waren praktisch die Kontinuität vom alten Tempel zum neuen Tempel.
Alles bin ich voll dabei, aber also ich würde jetzt nicht sagen, sie waren heilige Gegenstände, weil ich den Eindruck habe, auch hier bei dem Mose, bei der Stiftshütte, was du vorgelesen hast, 2. Mose Kapitel, oder erwähnt hast, 2. Mose Kapitel, was ist das, 25? 2. Mose Kapitel 25, als darüber gesprochen wird, dass Gott ein Heiligtum gebaut wird. Mhm. Eben in der Tat wertvolle Stoffe, was da alles aufgeführt wird. Mhm. Aber Vers 8, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne.
Ja.
Also was ist jetzt hier das, also ist das Gebäude das Heilige oder dass Gott in der Mitte des Volkes ist und mit ihnen zusammen wohnt, dann geschieht Heiliges. Oder dadurch, das würde ich als das Heilige bezeichnen, was da passiert. Und nicht jetzt aus Purpur und Onyxsteine und andere Edelsteine und was weiß ich, was da alles verwendet wird, das wird jetzt dann heilig. Und selbst wenn Gott nicht mehr da ist, dann ist halt das Heiligtum heilig.
Aber beim Sabbat würdest du es anders sehen?
Bitte?
Beim Sabbat würdest du es anders sehen?
Wie meinst du? Was
meinst
du mit anders?
Naja, wenn du das jetzt überträgst, ist die Zeit heilig oder wird sie geheiligt durch die Gegenwart Gottes?
Ich glaube, dass die unabhängig von dem, ob Menschen wollen oder nicht, der Sabbat kommt über sie.
Mhm.
Also man kann sagen, mir ist der Sabbat egal oder ich hab keinen Bezug dazu, aber der Sabbat ist in einem allwöchentlichen Rhythmus, kommt Gott auf die Menschen zu, ob sie auf ihn zukommen oder nicht. Das ist dann ihre Entscheidung. Aber Gott ist da, Gott ist verfügbar. Er segnet durch den Sabbat, ganz praktisch gesehen, aber auch unfassbar. Und dadurch wird diese Zeit dann heilig. Oder dieser Zeitraum wird dann heilig. Ja.
Aber da könnte man bei den Tempelgeräten auch fragen, hat Gott das gewollt, dass sie jetzt, oder hat Gott sich wirklich zurückgezogen?
Ja?
Also er ist ja immer noch da gewesen, hat das Volk auch begleitet und so. Natürlich auch nach der Katastrophe des Exils. Ne? Und das hat ja nie aufgehört. Gott sagte, ach, das sind jetzt nicht mehr meine Geräte, ihr könnt ja für eure Pfanne auf dem Herd benutzen.
Ja, naja, Indiana also hat ja immer findet noch dann ja die Bundeslade wieder.
Ja, ja, genau.
Ist mächtig heilig. Das kann man sehen, das ist ja die Vorstellung. Das haftet dem Ding an, egal
wie. Solange der Erlösungsplan durch Christus nicht erfüllt worden ist, hat ja das alttestamentliche Heiligtum auch nach wie vor seine Bedeutung gehabt. Von daher, denke ich, haben die Geräte nicht durch die Gefangenschaft ihre Bedeutung verloren.
Ich würde so
die Bedeutung ist anders wie heilig.
Ja, aber die Heiligung bekommen sie ja durch die Bedeutung, die Gott ihnen zumisst.
Also vielleicht mache ich mal, meine These schmeiße ich mal auf den Tisch, weil ich glaube, dass alle diese Dinge, ein Heiligtum, die Form des Heiligtums, die Geräte im Heiligtum, alles das ist ja nicht im Vakuum entstanden. Ja? Das Volk Israel bewegt sich in einem Kulturraum und all diese Dinge sind verbunden mit Heiligkeit. Das ist ja nicht das einzige Volk, was ein Heiligtum hat, was heilige Geräte hat, was Riten hat, was Schlachtungen vollzieht und so weiter und so fort. Das heißt, Gott wählt ja bewusst auch eine religiöse Bild- und Symbolsprache, die anschlussfähig ist, sowohl für die Menschen als auch für die umliegenden Leute, die darüber eine Brücke bauen. Anders, Gott kann gar nicht uns erreichen, wenn das nicht in der Sprache machen würde, auch religiös, die wir nicht anders verstehen. Deswegen sehe ich einen Unterschied zwischen dem Text, der ein Urtext ist, wo gesagt wird, eigentlich hat Gott sich selber in die Zeit hineinbegeben und hat sein Grundgedanke ist, dass Zeit heilig sein muss. Und Zeit, heilige Zeit, hat immer was mit Beziehung zu tun. Also heilige Zeit ist für meine Kinder, wenn ich für sie die Zeit hatte, als sie noch klein waren. Ne?
Und jetzt ist es umgekehrt. Jetzt freust du dich, wenn sie Zeit für dich haben.
Noch nicht ganz, es ist noch am Kippen. Aber ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, dass eher uneigentlich ist, dass Gott aber auch diesen Anschluss schafft. Und wir sehen das ja in ganz vielen Dingen, als diese Bundeslade dann nachher gekapert wird von den Philistern, Anfang Samuel Bücher, da passieren dann ganz wunderliche und wundersame Dinge, die Leute zu interpretieren wissen. Und zwar auf ihrer Folie, religiösen Folie von Tun und Ergehen, von Segen und Fluch und böser Gott, guter Gott und so. Das passiert dann alles eigentlich in einem Rahmen, wo ich sagen würde, als Jona da ins Meer geschmissen werden soll, passiert das auch in einem Kontext, wo ich sagen will, Gott, was willst du denn jetzt mitteilen? Ne? Nehmt einen und schmeißt ihn über Bord. Ist das Bild, was du vermitteln willst? Aber er wählt immer diese Bildersprache, wie Leute das verstehen. Insofern würde ich das nicht als das Eigentliche wirklich interpretieren, wenn auch wir Berichte davon haben, dass ein Gegenstand besonders aufgeladen ist oder würde es immer in Verbindung bringen mit dem Eigentlich, nämlich dass Gott sagt, ich versuche hier Brücken zu schaffen, um mit euch eine Beziehung einzugehen.
Und dann würde das bedeuten, dass das auch auf die Menschen übertragen werden kann, dieses Konzept? Das heißt, heilig werden oder heilig sein bedeutet für den Menschen, in eine Beziehung zu Gott einzutreten? Also Gott ist dann im Leben präsent durch seinen Heiligen Geist?
Ja.
Ist es das?
Es ist zumindest die Verknüpfung mit der Gottheit in den nächsten Kapiteln oder auch im dritten Mose hier deutlich, weil Gott das Konzept nicht nur an der Zeit oder an Gegenständen eben deutlich macht, sondern auch an Menschen. Also dritter Mose 19, Vers 2 ist ein ganz, ganz deutlicher Imperativ, der sich auf die Menschen bezieht, auf sein Volk, auf das Volk Israel. Mhm. Also,
ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig.
Ja, also das ist so dieser deutliche Text, wo Gott sagt hier zur ganzen Gemeinde, die Israeliten, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig.
Das macht ja auch mit dem
Sabbat. Das ist eine Überschriftung. Also für mich ist es auch eine Überschrift, weil dann kommen ja ganz praktische Sachen, die da folgen.
Richtig,
ne?
Genau.
Mit Vater und Mutter vernünftig umgehen.
Ganz genau.
Mhm. Sehr beziehungshafte Sachen, ne? Sabbate halten, von Götzen abwenden. Und dann geht es ja weiter. Das ganze Kapitel ist ja...
Ja, ich meine...
Gerade 3. Mose 19, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.
Genau, Vers 18 ist das, ja. 18, zweiter Teil. Vers 17, du sollst deinen Bruder in deinem Herzen nicht hassen.
Ja.
Du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld trägst. Du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen. Und sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da kommt es ja, ich bin der Herr, immer so die Argumentation. Aber gerade nochmal zu diesem, ihr sollt heilig sein, also bei den 10 Geboten oder 10 Worten eigentlich. Da heißt es ja auch, Vers 8, denke an den Sabbattag, das was du ja, auch dein Einstiegstext, Jens, denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. Das ist ja auch eine Aufforderung, nicht nur wir sollen heilig sein, sondern auch eben manches heilig halten. Okay, ist ja auch genau. Die Frage, was heißt jetzt den Sabbat heilig zu halten? Könnte man ja da in eine ausdifferenzierte Diskussion hineingehen. Aber ich gehe nochmal zu dem zurück, was du gesagt hast. Also für mich ist ein Unterschied zwischen heilig oder Heiligkeit und Geschichtlichkeit. Also und das ist für mich ein Unterschied. Also Dinge haben eine Geschichte und aufgrund ihrer Geschichte sind sie auch besonders oder auch anders zu behandeln als auch eben Tempelgegenstände, als Dinge, die diese Geschichte nicht haben. Da trenne ich jetzt so. Deswegen würde ich jetzt das Heilige nicht nur reduzieren auf, ach, Gott hat versucht jetzt, ich weiß nicht, ob du das gemeint hast, aber Gott hat versucht, einfach nur eine illustrative Sprache zu finden für einen geschichtlich-kulturellen Kontext. Deswegen hat er sich eines Heiligtums bedient. Ich meine, die Stiftshütte sah von außen überhaupt nicht beeindruckend aus. Also das Beeindruckende war, wenn überhaupt, im Inneren, und dazu hatte keiner Zugang. Also im Gegenteil zu manchem Sakralbau dann im Laufe der Kirchengeschichte, wo man den Eindruck hat, je beeindruckender der Raum und virtuoser gestaltet, desto heiliger. Ja, also wenn man so sagt, dann so ganz nüchterne Kirche, naja, ist das jetzt überhaupt eine Kirche? Also man erwartet dann auf einmal, wenn man diesen Gedankengang geht, dass nur wenn Sachen total ausdifferenziert und ausgeklügelt und mit viel Gold und Prunk und so weiter, erst dann kann Heiligkeit aufkommen. Weil man ja dann so eine Schiene der Heiligkeit hat, die ja das Elitäre und Exklusive und Abgehobene und Unzugängliche, anstatt in das... was sich Mutter Teresa in den Slums, passiert da was Heiliges? Also ja. Ich werfe mal ein Wort rein. Im Rumänischen gibt es das Sprichwort, der Mensch heiligt den Ort. Und da geht es dann schon eher um das, eher wer wir sind und nicht um was für ein Material es sich handelt.
Ja, aber das zeigt, man muss die Linie auch ausziehen. Ja, der Mose, der kriegt einen Bauplan sogar und der ist relativ schlicht, obwohl die Materialien schon hochwertig sind. Ne? Mhm. Und ja, nicht jeder kann da rein und sieht, wie das von innen aussieht. Vieles ist wahrscheinlich durch Hörensagen dann auch eher an den normalen User herangetreten.
Von außen waren es einfach nur Delfinfälle.
Aber nachher, genau, und nachher aber wird ein Tempel gebaut, der zu den 7 Weltwundern gezählt wurde, obwohl, erinnert mich dran, die genaue Ausführung dieses Tempels war, glaube ich, nicht ein göttlicher Plan oder doch. Also bei Mose war ja noch, ich habe dir hier einen Plan gezeigt, mach mal so und so. Salomo ist dann einfach kreativ und sagt, das muss das beste und tollste und teuerste und größte Haus werden. Ist auch okay, Gott bezieht es, ne? Würdigt es mit seiner Heiligkeit und hat trotzdem, hält er da nicht dran fest. Der Tempel wird zerstört. Er wird wieder aufgebaut, wird wieder zerstört.
Und als das Volk sich dann sagt, Gott ist mit uns, weil der Tempel steht, distanziert sich dann Jesaja oder Jeremia?
Jeremia 7, glaube ich.
Distanziert sich Gott davon und sagt, nur weil ihr den Tempel habt, habt ihr noch nicht mich. Und da passiert ja genau dieser Shift so des Besitzens. Also man besitzt den Tempel, man besitzt den Ort, man besitzt die Gegenstände, man besitzt die Bundeslade, Saul und andere Könige. Ja. Deswegen muss Gott mit uns sein, weil wir ihn jetzt gefangen genommen haben und rumfahren.
Ja. Aber das ist jetzt genau der Punkt, an dem ich hänge. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Was heißt denn das eigentlich? Ich meine, wenn ich dran denke, am Sinai standen sie und haben gezittert vor Angst, weil sie den heiligen Gott erlebt haben, mit Donner und Blitz und einer Gotteserscheinung, wie sie vorher noch nie erlebt hatten. Und jetzt kommt Gott und sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wie kann man überhaupt auf die Idee kommen zu meinen, dass das die Begründung ist? Ich kann doch auch nicht sagen, ich meine, ich könnte schon, ja, gesetzt den Fall, ich wäre reich. Ja, ich bin reich, du sollst auch reich sein, denn ich bin reich. Ja, das impliziert für mich ja ein Angebot, das Gott macht und das eigentlich vor dem Hintergrund von Sinai ein ungeheures Angebot ist. weiß nicht, ob uns das überhaupt bewusst ist. Er sagt zu den Israeliten, ihr sollt heilig sein, ihr sollt so sein wie ich.
Genau.
Das ist ja eigentlich völlig unmöglich.
Ja, es kommt drauf an. Weil die Frage ist ja, okay, dann wie ist denn Gott? Ja. Also wenn du zu mir sagst, ich bin reich, sei du auch reich, ja, schwierig. Also habe ich die Mittel, die Möglichkeiten
und so weiter. Oder gibst du mir was ab?
So verstehe ich das aber.
Ach so, okay. Ich dachte,
das ist ein Angebot.
So, hey, ich hab sowas gebracht.
Nee.
Mach du auch mal.
So verstehe ich das.
Schwierig. Aber das ist ja die große Frage. Wessen Werk ist das denn, die Heiligung? Ja. Macht das Gott oder macht es der Mensch?
Naja, aber das Interessante wird das dann doch, also das Ganze, jetzt sind wir ja an dem Punkt, wo ja auch die Religionswissenschaft das definiert hat. Du hattest ja die Begriffe genannt, ne? Also vor über 100 Jahren, Rudolf Otto, dem berühmten Klassiker, das Heilige. Ne? Und da arbeitet er ja aus, Heiligkeit, und er geht da jetzt nicht biblisch dran, sondern er geht religionswissenschaftlich und guckt sich die ganzen Religionen an. Was sind denn so die Reaktionen, wie kann man das definieren? Und er bringt es ja auf zwei Formeln. Das ist also das Numinose, das war ein großer Ausdruck von das Göttliche, also das Transzendente wiederum, das zwei Eigenschaften hat. Entweder bringt es, oder gleichzeitig bringt es mich zum Zittern. Tremendum nennt er das, also das, was mich, das, was in den Filmen immer kommt, oh, das ist heilig, das will ich nicht anfassen und so. Oder wie im Mittelalter, wenn die Hostie und so, dann da lieber gar nicht dabei sein, dann kann auch nichts schief gehen. Und das Faszinosum. Das ist eben genauso stark. Also sowohl das, ich traue mich dran und Faszinosum heißt, aber das ist was, da will ich rein, da will ich dran Anteil haben. Das ist was Besonderes, wenn ich da in diese Sphäre hineinkomme.
Das heißt, es zieht mich irgendwie dahin.
Das zieht mich hin und das macht mir Angst. So, aber worauf läuft es dann hinaus? Also wenn wir das Beispiel von Heiligung dann sehen, nämlich für uns Christen Jesus Christus, dann ist er viel gelassener unterwegs als in dieser ständigen Spannung. Also die sehe ich nicht so in seinem Leben verankert.
Aber die sehe ich auch nicht im Alten Testament, diese Spannung. Also wenn Mose Gott darum bittet, dass Gott an ihm vorüberzieht, oder nee, dass er ihn sieht, so ist es, ich will dich sehen, dann ist ja die Frage, was sieht er? Also ist es eben nicht dieses Erzittern und Tremendum? Wie auch immer. Also es ist nicht, dass er schaudern, der zittern. Ja, am Berg Sinai schon. Aber in diesem Ansprache von Mose, dass er Gott sieht, weder er zittern, noch irgendwie jetzt Faszinosum oder so, sondern da wird doch vor Gott ausgerufen. Wo ist das zweite? Ich bin noch nebenbei am Suchen. Hier, 2. Mose 33, Vers mehrere Verse, aber jetzt, ich nehme jetzt mal den 34, Vers 6. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief.
Er rief aus.
Ja, er rief aus, Jahwe, Jahwe, also Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, keineswegs aber auch ungestraft lässt, sondern und so weiter, dann fährt er halt fort. Ich habe den Eindruck, dass es darum geht, oder wenn...
Ja, aber das andere ist ja auch vorhanden. Mal das Volk unten guckt auf den Berg, der rumpelt und kracht und es raucht und donnert und die denken sich, gut, dass da ein Zaun rum ist, weil...
Ja, man dürfte nicht anrühren.
Das Interessante ist ja, was davor passiert. Ja? Also 2. Mose 19 ist das, diese Geschichte vor dem Sinai, ne? Also am Sinai und vor den 10 Geboten. Und da heißt es, da sagt Gott nochmal, also 2. Mose 19, Vers 6, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Und dann steht in Vers 14, Mose stieg vom Berg zum Volk herab und heiligte sie. Und sie wuschen ihre Kleider. Also, das ist ein interessanter Aspekt mit dem Angebot, Winfried. Ich glaube schon, dass da sowas drinsteckt von, der Anspruch ist zwar da, seid so wie ich, also heilig, ne? Aber Gott bringt auch die Voraussetzungen dafür mit. Mose kann das Volk heiligen und wenn er es will, wird es geheiligt. Und dann gibt es die Möglichkeit eben,
aber das ist doch auch in diesem Bund zu leben. Der schlagende Beweis dafür, dass diese Heiligkeit keine Eigenschaft ist, die bleibt einfach, ne? Weil das Verhalten des Volkes ändert sich dann ja auch dramatisch. Ja, und das ist, das geheiligte Volk handelt dann sehr unheilig. Ja.
Mit dem goldenen Kalb, das meinst du?
Mit dem goldenen Kalb dann und dann in der, im weiteren Verlauf der Geschichte ist das ja immer ein Hin und Her.
Also, dass es Heiligwerden, Heiligung ein Prozess ist und nicht, wie es auf diesem Bild dargestellt ist oder wie man es entnehmen könnte, das ist schon ein abgeschlossener Prozess. Die Person ist bereits heilig. Ja, das gut, heißt, aber, sie ist sündlos
aber,
oder sie...
Aber Jens sagt gerade, dieser Prozess ist nichts, was ich selber...
Initiiere.
Oder die Voraussetzungen dafür mitbringe. Das ist auch etwas, was an mir geschieht. Nichts umsonst würde Mose ausrufen, Gott, du bist barmherzig und gnädig. Du bist einer, der, der mir das mitbringt, was ich selber nicht habe.
Absolut. Ja. Und ich glaube, das ist ein Gedanke, den auch das Neue Testament aus dem Alten nimmt. Also man kann ja sagen, fast, dass im Alten Testament der Auszug aus Ägypten, also das Herausrufen aus der Gefangenschaft, die Befreiung aus der Knechtschaft, symbolisch sozusagen das darstellt, was im Neuen Testament die Kreuzestat Jesu darstellt, also die Befreiung von der Knechtschaft der Sünde durch den Tod Jesu. Und erst dann kommt ja der Anspruch mit heilig und so weiter und so fort. Erst nachdem Gott die Voraussetzungen geschaffen hat, nicht in Ägypten, sondern erst nachdem Gott seine Barmherzigkeit erwiesen hat, nachdem Gott die Menschen befähigt hat, dann kommt der Anspruch. Ne? Oder
dann kommt auch erst das Gesetz. Ne?
Ja, natürlich.
Das gesagt wird, freien Leuten, freier Leute handeln so.
So ist es,
genau. Ne? Um frei zu bleiben.
Und zuerst zeigt Gott die Voraussetzungen, ermöglicht den Bund, und dann kommen die Bundesbestimmungen in Form von Gesetzen.
Genau.
Nicht umgekehrt.
Ja.
Und ich glaube, auch im Neuen Testament haben wir einen ganz, ganz deutlichen Hinweis, dass Heiligung immer auf dem Fundament Christi aufbaut. Ja, also ich nehme mal einen Text als Beispiel, 1. Korinther. Mhm. 1. Korinther, Brief, Kapitel 1, Vers 30. Und da haben wir das gleiche Motiv, also Verbindung zu Gott. Ja, 1. Korinther 1, Vers 30. Durch ihn aber, also spricht der Paulus über die Gemeinde in Korinth, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Also ohne Christus keine Heiligung. Christus ist das Fundament und sein Erlösungswerk ist das Fundament dafür, dass wir überhaupt gerecht werden, heilig werden, erlöst werden können.
Aber das wäre dann noch der Hinweis darauf, weil das Neue Testament ja deutlich macht, der Zugang zu Christus oder der Zugriff auf das Göttliche sozusagen, der geschieht eher dadurch, dass er es auf mich zukommt und zweitens in dieser Beziehungshaftigkeit. Und Jesus ist ja, also ich glaube, Jesus wird deutlich, dass er Menschen heiligt, indem er sie in Beziehung bringt zu seinem Vater und zu sich selber. Mhm. Das ist ja das, was passiert. Bis zu dem Punkt hin, wo Leute sagen, Mensch, das ist so ein heiliger Mann, da wirkt wieder das Alte Testament nach. Wenn ich den Saum anfasse, wenn er vorübergeht, zack, dann springt so ein bisschen von dieser Heiligung über. Das Interessante an dieser Begebenheit ist ja, irgendein Kapitel 7, dass Jesus eben das auf der einen Seite zulässt, ja, in dem Moment, das war die blutflüssige Frau, ist das
überschrieben.
Ja, es funktioniert, aber er lässt es nicht dabei bewenden. Er lässt nicht zu, einfach weiterzugehen und zu sagen, ist ja gesund, alles super, brauche ich nicht weiter mich mit befassen, sondern erst nachdem er sie wirklich, nachdem er ihr sagt, komm, ne, wir schauen uns in die Augen und ich sage es dir nochmal zu, ich stelle eine Beziehung her, du weißt, wer das getan hat.
Ne? Genau.
Dann ist das wirklich Heiligung.
Aber jetzt hast du, glaube ich, zwei Komponenten miteinander verbunden, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben. Nämlich die eine Komponente wäre dieses heilig und profan, also heilig, nicht heilig, heilig, weltlich. So, ne? Und das Zweite, was wir im Alten Testament und auch im Neuen dann auch haben, ist ja rein und unrein. Und diese blutflüssige Frau-Geschichte, da geht es um rein und unrein. Ne? Und die Frage ist natürlich auch, wie sind die beiden Konzepte miteinander verschränkt? Heilig, profan und rein und unrein. Rein und unrein ist uns heute ja eigentlich nicht mehr geläufig. Also in der Kirchengeschichte hat sich heilig und Heilige und so haben sich ja gebildet. Also das ist ein Begriff. Aber unrein, rein, Da können wir heute nicht mehr viel mit anfangen.
Naja, weil es kultisch halt angebunden ist. Mhm. Also es sind ja kultische Begriffe und wir haben ja diesen Kult nicht mehr, wie im alten Israel. Ja.
Ich bin versucht, jetzt auf diese Frage sozusagen einzugehen, bin aber nochmal so bei diesen, immer noch bei diesen Frage nach dem Inhaltlichen, also was ist denn, was bedeutet es denn, heilig zu sein, oder was macht denn auch Gottes Heiligkeit aus? Wenn Gott sagt, ich bin heilig, ihr sollt auch heilig sein, Abraham von drei Männern besucht wird, von denen sich dann herausstellt, dass einer von diesen drei Männern irgendwie Gott selbst ist, der Herr, der bei ihm ist oder bei ihm bleibt. Die anderen zwei sind Engel, die dann nach Sodom gehen, 1. Mose Kapitel 18 und dort ab Vers 17. Da sagt so, gibt es ja so ein Selbstgespräch Gottes, das uns so übermittelt wird vom Autor. Der Herr aber sprach bei sich, wird in meiner Elberfelder hinzugefügt. Sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch zu einer großen und mächtigen Nation werden und in ihm sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Also das hängt an diesem Segen. Vers 19, und jetzt kommt für mich das Entscheidende. Denn ich habe ihn erkannt, also Gott hat Abraham erkannt, damit er Abraham seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm befehle, dass sie den Weg des Herrn bewahren. Also das, Gott ist ja, oder Gott wird sichtbar durch den Weg, den er selber geht. Und dann wird dieser Weg des Herrn spezifiziert als Gerechtigkeit und Recht zu üben. Damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er über ihn geredet hat. Also der Segen kommt auch nicht über Abraham, wenn dieses Volk oder seine Söhne nach ihm, die dann zu einer Familie und zu einem Volk werden, wenn sie nicht den rechten und gerechten Weg gehen, also nicht Gerechtigkeit und Recht üben, dann hat man auch keinen Anteil am Segen.
Also, wo ist jetzt die Heiligkeit?
Hier ist der Heiligung. Ihr sollt so sein, wie ich bin. Ah. Ich bin heilig. Deswegen sollt ihr auch heilig sein. Also ich bin, also Gott sagt von sich, mein Weg ist Gerecht und Gerechtigkeit, also Gerechtigkeit und Recht und Gerechtigkeit. Wenn er uns dann sagt, also so verstehe ich das, ihr sollt
heilig
sein.
Heißt das dann heilig sein, heißt das das Richtige zu tun oder was?
Naja, das Richtige ist mehr als, also Gerechtigkeit ist mehr als das Richtige. Das Umfassende, also Gerechtigkeit und Recht. Also alttestamentlich also gesehen ist es schon noch mehr als jetzt nur...
Die aufgebohrte Gerechtigkeit und Recht, sozusagen.
Das ist ja schon größer als jetzt
ich nur... Ich weiß, es ist ein großer Ausdruck, aber ich will ein bisschen rauskommen aus dem, dass es irgendwas ist, was ich mir erwerben kann durch gute Taten. Also dadurch, ich meine, ich finde das wunderbar, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, sind ja alles Begriffe eingeschmissen haben. Aber gleichzeitig ist das Heiligung?
Nee, es geht um einen Weg. Da steht nicht, du erwirbst es dir durch gute Taten. Es heißt, den Weg des Herrn zu gehen. Das ist was anderes. Mhm. Es geht um einen Weg, den wir gehen.
Bewahren.
Und jetzt den Weg des Herrn.
Ja, und jetzt hängt damit die Frage zusammen, ist das etwas, was ich quantifizieren kann? Das heißt also im Sinne von Wachstum, ich gehe immer weiter auf diesem Weg.
Dann hast du das auch als Ziel vor dir.
Genau, genau. Das wäre der Punkt.
Kennt ihr diese Kurve? Ich habe die mal gesehen, so auf eine, so der Fortschritt des, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen in meinen Worten, der Fortschritt des Christen auf dem Weg der Heiligung. Das ist wie so ein Aktienkurs. Da geht es mal so hoch und dann wieder runter.
Nee, habe ich nicht gesehen. Nee. Also Heiligung, das heißt...
Auf dem Weg zur Vollkommenheit.
Im Mittel muss es steigen.
Genau.
Einer meiner Lehrer im Theologiestudium hat immer gesagt, also wer an diese Form der Heiligung glaubt, der war noch nie im Altersheim. Aha. Weil er wusste...
Ja, das sind ja auch keine Heiligen.
Am Ende unseres Lebens entgleisen uns so manche ethischen und verhaltensmäßigen... Tugenden, die wir uns mühevoll...
Aber Heilige kommen doch nicht ins Altersheim, sondern in heilige Räume.
In kirchliche Altersheime.
Aber ich glaube, die...
Also ist es wirklich immer so...
Ja, aber die Frage ist dann, was ist es dann? Ja.
Ich glaube, da gibt es so zwei Extreme. Auf der einen Seite das katholische Bild, was wir ja hier in diesem Bild auch haben. Das gibt es eben, Heilige sind besondere Menschen,
genau.
Vielleicht
das,
Wunder vollbracht haben.
Das betrifft mich dann eigentlich nicht mehr.
Betrifft mich nicht. Ja.
Ich sollte so
oder
gut wie möglich
leben. Oder im protestantischen Bereich.
Kannst du aber nutzen.
Ja. Genau. Im protestantischen Bereich dann vielleicht eher so die, die Abwehr, die ich jetzt von dir gehört habe, bloß nicht mit Heiligung, weil das ist ja wieder werksgerecht.
Ja, also ist so ein Reflex,
ja, da muss ich ja vielleicht was machen und das ist ja wieder werksgerecht.
Ja, genau.
Und ich glaube aber, genau zu hören, was die Bibel sagt, ist, denke ich, wichtig, ohne in diese beiden Randbereiche zu fallen. Dann, ne? Also ich sehe sowohl den Hinweis, kommen wir nochmal zurück auf was wir vorhin rausgearbeitet haben, den Hinweis, dass Gott das Fundament ist für die Heiligung und Christus im Neuen Testament, aber eben auch den ethischen Imperativ. Ja. Den sehe ich, also 2. Korinther zum Beispiel. 2. Korinther, Kapitel 7, Vers 1. Da wird der gleiche Paulus schreibt an die gleiche Gemeinde, den er praktisch Christus als Fundament der Heiligung vor Augen gemalt hat, im ersten Brief. Und im zweiten Brief sagt er dann in Kapitel 7, Vers 1, weil wir nun solche Verheißungen haben, meine Lieben, lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes.
Und die Verheißung ist oben in Kapitel 6, Vers 16, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das ist eigentlich die Basis all dessen, was an Heiligung passiert.
Ja. Aber ich will dann auch noch ein Kapitel 7 dazu schmeißen, nämlich aus dem ersten Korintherbrief, um dann nochmal in diesen Schlagabtausch voranzutreiben. Ist es wirklich auch ethisch definiert? Oder ist es Gottes Handeln an uns? Denn dort ist von der Ehe die Rede. Das Problem ist wohl, da ist jemand in der Gemeinde und der Ehemann ist nicht in der Gemeinde. Ne? Mhm. Und da sagt Paulus, denn der ungläubige Mann, der glaubt noch nicht mal, ne, ist durch die Frau geheiligt.
Ja.
Ja? Oder die ungläubige Frau ist durch den Bruder geheiligt.
Ja.
Da wird ein Prinzip quasi umgekehrt. Im Alten Testament wurden jetzt, um nochmal die Kategorie rein und unrein damit in Verbindung zu bringen, wurden Sachen unrein, wenn sie, oder in der Vorstellung der Leute, wenn sie mit unreinen Dingen in Kontakt kamen. Also man wurde schneller unrein als rein. Mhm. Das Neue Testament scheint es umzukehren und Paulus sagt doch jetzt, deine Heiligkeit, Heiligung, dein Glaube, Der dünstet sozusagen aus in deine Umgebung und heiligt sogar die dich umgeben. Und das, also dann muss es entweder sehr, sehr ethisch sein, nach dem Motto, ich habe so viele gute Werke, ich kann davon abgeben. Das Konzept ist ja auch bekannt. Oder es geht wirklich nochmal um dieses Angefülltsein mit dem Wesen Gottes. Also diese Nähe zu Gott. Mhm. Die einfach eine eigene Qualität hat.
Aber das Konzept ist doch nicht neutestamentlich, das Konzept ist auch alttestamentlich. Ich kehre zurück zu der Geschichte.
Aber es ist umgekehrt.
Ja, auch hier ist es umgekehrt. In der Geschichte, die ich vorhin zitiert habe, dieses Gespräch Gottes, Selbstgespräch. Ja, immer. Das Selbstgespräch, ja, weil es ist ja so leicht sozusagen, das Neue hat neue Konzepte gebracht. Das Selbstgespräch Gottes in Bezug auf Abraham. Abraham ringt mit der Gerechtigkeit Gottes. Er sagt dann, wenn man weiterliest, 1. Mose 18, 25, sollte der Richter der ganzen Welt nicht Recht üben. Aber worum geht es denn da? Die zwei Engel gehen nach Sodom und sie drängen Lot, seine Frau und die zwei Töchter, dass sie aus der Stadt rauskommen und jeden mitnehmen, der, auf den sie irgendwie noch einen Einfluss haben. Das ist ja genau dasselbe. Also da ist die gläubige Frau und sie heiligt den Mann. Kennt ihr noch irgendjemanden an diesem Ort, auf den ihr noch irgendwie Einfluss habt, ja? Und nehmt den mit. Alle sollen gerettet werden, die irgendwie durch diese Einflusssphäre gerettet werden können. Deswegen sage ich ja, das ist dasselbe Konzept wie im Neuen Testament. Der Glaube von Lot, seiner Frau und den zwei Töchtern hätte noch, wenn die Menschen sich darauf eingelassen hätten, 10, 15 andere mitnehmen können. Deswegen bin ich jetzt nicht nur um zurückzuspringen.
Die angetriggert im Neuen Testament.
Genau, das ist dasselbe Konzept.
Aber das ist ja eigentlich ein krasser Gedanke.
Aber entschuldige, im Kern ist doch ist die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes, die das möglich macht. Und nicht der gute Glaube von Lot und von seinen Töchtern.
Nein, von ihm geht es aus. Aber offensichtlich ist es möglich, dass wenn ein Mensch in den Status der Heiligkeit kommt, dass er auch andere mit in diesen Status, dass sie auch davon profitieren können. Jetzt mal vorsichtig ausdrücken. Wie das dann tatsächlich funktioniert, das hast du ja auch nicht genau erklären können. Wie ist das jetzt? Ja, gute Werke abgeben, sagen wir, nee, ist es nicht. Ist nicht biblisch. Ja, es ist irgendwie eine Einflusssphäre, in die der andere kommt. Ja. Aber ursprünglich kommt es natürlich von Gott.
Aber es ist ja auch kein Verdienst. Und das ist ja der Unterschied zu diesen werksgerechten Konzepten. Ja. Es ist nichts, also alles, was der Mensch macht und wo er seinen Konsens geben muss und wo er Ja sagen muss und vielleicht auch mitlaufen, das hätten sie ja trotzdem machen müssen, das Glauben, ist nichts, ist vielleicht eine Aktion des Menschen oder eine Reaktion auf Gottes Grundlage, aber ist nichts, womit er sich was verdienen könnte und sagen, hier, ich habe was geleistet, ja, jetzt steht mir so und so was zu. Das ist es ja nicht.
Aber wenn das dieser Prozess ist, ich meine, das interessiert mich jetzt noch mal so brennend, dann müsste man ja auch eigentlich sagen, also wenn Heiligung in diesem oder jenem Zusammenhang, so wie wir es jetzt herausgearbeitet haben, ist, dass man schon irgendwie näher am Wesen und Willen Gottes sich bewegt und davon angefüllt ist. Ist das denn so eure Erfahrung? Ich meine, jetzt werde ich vielleicht ein bisschen persönlich und sage, also wenn ich jetzt 5 oder 10 oder 15 Jahre zurückgucke, hat sich da was getan? Also, ich meine, findet das, reden wir hier nur oder sagen wir, das
also ich passiert? Ich würde es für mich so ausdrücken, es gibt ja im Neuen Testament auch einen Text, wo tatsächlich mit der Vergangenheitsform in der griechischen Sprache gesagt wird, ihr seid geheiligt, sagt Paulus an einer Stelle, ihr seid geheiligt. Das heißt, ich betrachte es als einen Status, in den ich hineingerufen werde, oder wenn wir mit Jesus reden wollen, hineingeboren werde, aus Wasser und Geist, Heiliger Geist. Und der Rest ist mein Wunsch, in diesem Status zu bleiben oder in dieser Sphäre weiterleben zu können. In dieser Sphäre, die Gott schafft. Und ich gehe schon davon aus, wie in einer menschlichen Beziehung. Ja, ich bin verheiratet, ich habe eine Partnerin. Ich weiß nicht, ob das bei uns dann zutreffen wird, wie es bei manchen gesagt wird. Sie sehen sich so ähnlich, wenn sie dann im Altenheim landen, ja, weil sie so lange schon gelebt haben zusammen und haben irgendwie abgefärbt voneinander. Aber das wäre so ein bisschen der Wunsch, ja, dass man sich tatsächlich näher kommt, dass Gott und Mensch sich immer näher kommen, weil sie immer vertrauter miteinander werden.
Und dass sich im Leben auch wirklich Dinge verändern.
Und dass ich,
ich habe auch hier und da Dinge abhängen können, die mich belastet haben oder Gewohnheiten abgelegt oder Beziehungen geglättet, die vorher dann niederlagen und darben.
Ja. Also, und Fehler eingesehen, aus den Fehlern gelernt, etwas Neues.
Weil eigentlich bedeutet in dem Sinne für mich dann Heiligung, wir glauben daran, dass Veränderungen auch stattfinden.
Ja, genau.
So.
Genau.
Und da hat mir, ich habe da einen Kollegen gehabt, mittlerweile in Rente, der mir immer gesagt hat, Dennis, glaubst du da wirklich, dass wir uns verändern? Der hat immer so daran Zweifel gehabt, dass Menschen sich verändern können. Passiert das wirklich und so? Und ich habe ihm immer geantwortet und bin eigentlich immer noch dabei, gesagt, das ist eigentlich auch der Grund, warum ich unterwegs bin, weil ich glaube, Veränderung ist möglich. Manchmal gehe ich auch 2 Schritte zurück, wenn ich einen vorwärts gegangen bin, ja, oder ich falle hin oder so. Aber eigentlich werde ich in meinem Glauben davon getrieben, dass ja, Veränderung ist möglich. Ne? Und ich will sie eben, das macht mich auch selbstkritisch, eben zu sagen, ich kann auch selber was ändern an mir. Ich bin ja nicht derjenige, der hier schon da im Bild posiert.
Also du hast ja eine persönliche Frage gestellt und ich will auch persönlich darauf antworten. Also ist was passiert oder so? Oder geht es nur um Konzepte und um Ideen? Zurückgekehrt nochmal zu der Geschichte. Abraham macht sich Sorgen darum, ob Gott barmherzig ist. Dabei ist er, als sie dann so das durchdeklinieren und da so miteinander sozusagen fast so feilschen um diese Stadt, ist Abraham bereit, bei 10 die Stadt, also wenn da 10 Gerechte drin sind, also weniger als 10, dann sagt er, gut, dann lass die Stadt hops gehen. Dann ist es halt so, Kollateralschaden muss es geben. Während Gott ja wirklich auf den Einzelnen zugeht und den Einzelnen rausholt und rettet und sogar den Einzelnen verwendet, um möglicherweise noch mehr rauszuholen, also viele rauszuholen wie möglich. Also um Gottes Barmherzigkeit brauche ich mir nicht Sorgen zu machen, sondern eher um meine eigene. Also ich muss dir die Frage stellen, wie barmherzig bin ich, Klaus? So, und jetzt zu deiner Frage. Verändert hat sich was, aber nicht, weil ich besser geworden bin, sondern aufgrund von zwei Dingen in meinem Leben. Als ich Gottes Güte und Gnade wirklich persönlich erlebt habe, in meinem kleinen Leben oder in meinem Leben, als ich erlebt und erfahren habe, dass ich bei Gott angenommen wird, bin, das hat was in mir verändert, ein Stück weit. Mhm. Das hat mich barmherziger und gütiger gemacht. Also es war der, also Gott zu begegnen. Und das Zweite, was auch dazu beigetragen hat, war, mir selber auch zu begegnen und so den eigenen Tümpel meines Lebens klarer vor Augen zu haben. Und dadurch, sagen wir mal, noch mehr abhängig zu sein von der Liebe, von der Barmherzigkeit Gottes, weil ich merke, ich bin nicht der, der ich gerne sein würde oder der ich meine, dass ich bin. Und diese zwei Dinge, aber dann in der Grundlage so Christus als der, der Vergebung schenkt, das hat ein Stück weit was verändert. Und da würde ich jetzt nie mir anmaßen zu sagen, das war Verdienst. Aber ich kann auch nicht sagen, dass ich nicht irgendwie, dass uns nicht auch ein Weg vor Augen geführt wurde, den es zu gehen gilt.
Oder dass man eine Marionette ist, die jetzt plötzlich irgendwie...
Das so und so nicht. Ja. Also Marionette wäre weit weg, aber... Aber es ist auch keine Infusion, die man bekommt oder so. Das ist es ja dann irgendwie auch nicht so. Irgendwie so eine Droge und dann so, jetzt bin ich in der Sphäre. Es hat schon was eben mit Beziehung zu tun. Deswegen war ich auch am Anfang für mich sehr stark bei diesen Heiligkeit geschieht in der Begegnung, in der Beziehung zwischen jetzt Gott und Menschen in dem Fall, aber auch zwischen Menschen.
Und auch ganz stark, für mich hat das ganz stark in meinem Leben auch zu tun gehabt mit Einstellungsveränderung. Also ja, Paulus macht das ja so deutlich in Philipper 3, Vers 7 und 8, wo er so ganz drastisch ausdrückt, was mir Gewinn war, also in seiner alten Zeit sozusagen, vor der Bekehrung, vor seiner Begegnung mit Christus. Das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Und dann schreibt er noch, ich erachte es alles für Dreck, damit ich Christus gewinne. Ja? Also eine ganz radikale Einstellungsveränderung durch die Begegnung mit Christus, durch die Veränderung des inneren Menschen, durch die Heiligung bei ihm.
Und ich glaube, die wird wirklich praktisch auch für unser Gemeindealter. Also wenn ich mich erinnere als Kind, wenn ich nach dem Gottesdienst um die Kanzel rumgetobt bin und dann, nee, das ist ein heiliger Raum und du darfst hier keinen Spaß haben drin und so. Und ich heute auch eher der Meinung bin, wenn Kinder diesen Raum so erkunden können, dass es kindgerecht ist und voller Leben und Geschrei. Ich meine jetzt, wenn wir zusammen sind, dann ist das auch eben die Erfahrung von Heiligkeit. Weil Heiligkeit ist nicht nur Stille, sondern das pralle Leben.
Ja, ich danke euch für die Gedanken zum Thema Heiligung. Ich denke, wir haben einiges zusammengetragen. Und dann gucken wir mal, ob wir es ins pralle Leben umsetzen können.
Vielen Dank. Ja, genau. Und das Ziel ist klar, ne?
Ja. Ja, und das ist auch die Gefahr, die besteht, dass Heiligung und der Fortschritt gemessen werden und dann auch beurteilt wird, wie weit es